SWR 2 Tandem.
Oswald Utz hat Glasknochen. Das bedeutet, dass das Kollagen in seinen Knochen genetisch verändert ist und deshalb seine Knochen leicht brechen. Und das, obwohl keiner in seiner Herkunftsfamilie die Glasknochenkrankheit hat. Erst durch jüngste Erkenntnisse der Genforschung ließ sich nachweisen, dass beide Eltern von Oswald Utz eine bislang unbekannte Genveränderung tragen, die aber nur in seltenen Fällen zu einer Behinderung bei den Kindern führt. Lange Zeit war Oswald Utz wegen seiner Behinderung in Heimen. Heute lebt er trotz Rollstuhl so unabhängig wie möglich und ist Stadtrat und Behindertenbeauftragter der Stadt München. Ulrike Ostner hat sich seine Geschichte erzählen lassen.
Sie sind heute Behindertenbeauftragter der Stadt München und geboren sind Sie aber ja vor 50 Jahren. Eine große Schwester haben Sie, zwei jüngere Brüder, die Eltern natürlich. Also heutzutage wird man schon sagen, das ist eine richtige Großfamilie auf einem Dorf irgendwo in Franken. So hat sie angefangen, die Geschichte von Oswald Utz. Was für ein Gefühl verbinden Sie heute mit Ihrem Heimatdorf?
Also ich habe ja mittlerweile eine 2,5-jährige Tochter. Und seitdem gehe ich wieder sehr, sehr gerne da aufs Dorf. Ich bin ja da auf dem kleinen Bauerndorf geboren und konnte zu meinem Leidwesen dort nicht auf die Schule gehen und bin deshalb in eine Sondereinrichtung gekommen für körperbehinderte Menschen und war deshalb sehr, sehr früh vom Elternhaus weg und hatte auch ganz, ganz lang wenig Erinnerung an meine Kindheit auf dem Bauerndorf. Das hat erst sehr, sehr spät wieder eingesetzt, wo ich mich so an Sachen erinnern kann. Und interessanterweise jetzt, wenn ich öfters wieder hinfahre und sie dann da so rummarschiert, kommen wieder Erinnerungen, die ich schon längst vergessen hatte, wo ich auf einmal verstehe, ah, das muss wohl gewesen sein, als ich so 3-4 Jahre war. Meine Eltern leben ja beide noch. Und ja, eine gute Erinnerung. Jetzt im Moment waren aber schon auch anstrengende Zeiten. Auch die kommen immer wieder hoch.
Ihre beiden Brüder haben auch diese Behinderung, die Glasknochen. Werden Sie oft gefragt, Mensch, wie konnte denn das passieren, dass 3 Kinder in der Familie diese Behinderung haben?
Ja, also das werden wir oft gefragt, weil auch wir haben es ja lange nicht gewusst, weil Sie haben ja gesagt, wir haben noch eine Schwester, die hat die Behinderung nicht. Glasknochenkrankheit wird entweder vererbt oder es ist eine Genmutation. Jetzt ist es aber so, dass man in unserem Stammbaum niemanden findet, der auch die Behinderung Glasknochen hat. Und 3-mal die gleiche Genmutation ist ja auch absurd. Sie müssen sich vorstellen, das ist ein kleines fränkisches Bauerndorf, katholisch. Und da hatten es unsere Eltern auch nicht leicht. Da hat man dann schon sowas gesagt, wie Gott gewollt und wird schon seine Gründe haben, warum in dieser Familie 3 Kinder mit Behinderungen sind. Also von der Seite sind wir oft damit konfrontiert worden. Aber auch in dieser ach so toleranten Gesellschaft merkt man schon, wenn man sagt, was zu dritt und wie weit seid ihr denn auseinander? So ungefähr, haben denn eure Eltern nicht aufgehört mit dem Kinderkriegen, als das erste behindert war? Gerade zu der Zeit, wo man doch noch wenig Diagnostikmöglichkeiten hatte. Das gibt's durchaus, ja.
Bleiben wir doch nochmal bei dieser Situation auf dem Dorf. Das kann ja beides sein. Das kann eine starke Gemeinschaft sein, die so eine Familie mitträgt. Das kann aber auch, stelle ich mir vor, hart sein, dass man ausgegrenzt wird oder schief angeschaut wird und eben nicht reinkommt in diese Gesellschaft. Wie war das mit Ihrer Familie?
Also ich glaube, für meine Familie war es nicht einfach, für meine Eltern. Bauernhof, den ganzen Tag zu arbeiten und dann sozusagen 3 körperbehinderte Söhne zu haben, wo ja auch immer die Fantasie bestimmt da war oder der Wunsch auch meiner Eltern, meines Vaters, dass einer der Söhne den Hof übernehmen kann. Jemand, der nie am Hof mitarbeiten kann, sondern den man auch immer unterstützen, versorgen, begleiten muss. Wie wir im Heim waren, uns immer am Wochenende abholen, am Sonntag wieder hinbringen. Das waren sehr, sehr belastende Momente. Auch wenn sie mit uns im Dorf spazieren gegangen sind, dass sie da durchaus auch immer schief angeguckt wurden. Ich persönlich habe, wie ganz, ganz häufig in meinem Leben, extremes Glück gehabt. Es gab um unseren Bauernhof herum 2 Nachbarsjungen, bei denen war ich voll dabei. Also die haben mich überall mitgeschleppt, was zum Beispiel Roland und Stefan gar nicht mehr so hatten.
Ihre Brüder.
Meine beiden Brüder, genau. Ich hatte da 2 Freunde und mit denen war ich ab Nachmittag spazieren. Wo es einen Bruch gegeben hat, das war dann einfach, als ich in die Schule kam und sozusagen das Dorf verlassen musste, dass ich nicht mit meinen Nachbarsfreunden in die Schule gehen durfte, sondern da in eine andere Schule musste.
Was für ein Leben hat man denn Ihnen und Ihren Brüdern vorhergesagt damals? Also wir sind 60er, 70er Jahre.
Genau. Also meine Eltern haben mir erzählt, als man gemerkt hat, dass ich wohl nicht gehen kann, wurde ich dann eingehender mal in einer Klinik untersucht Und dann hat man gesagt, also ich werde nie sitzen können, ich werde nie sprechen können. Man weiß die Lebenserwartung nicht genau. Sozusagen, ich werde schwerstbehindert sein und für immer auf Pflege und Versorgung angewiesen sein.
Und dann hat man sie, wie Sie schon gesagt haben, aber relativ früh doch gefördert. Es war ja nicht nur ein von zu Hause weg, um sie aufzubewahren, sondern es war ja auch eine Förderung. In Nürnberg, glaube ich, war das.
Das war in Althoff bei Nürnberg, die Rummelsberger Anstalten. Da bin ich dann eben in diese Sonderschule für körperbehinderte Kinder gekommen. Dort war ich dann auch in der Grund- und in der Hauptschule. Und es war dann schon auch vorgesehen, dass ich so diesen klassischen Weg in der Sondereinrichtung bleibe, sprich, dass ich dann in eine Wohngruppe oder in eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung komme. Dort war dann auch ein Praktikum vorgesehen. Ich habe mich da nicht wohlgefühlt und das habe ich auch immer wieder gezeigt und bin dann auch immer wieder etwas als Querulant dagestanden. Und es gab in unserer Familie, in unserem Verwandtenkreis einen Onkel, deswegen sagte ich, es gibt ganz viele Momente im Leben, wo ich wahnsinniges Glück gehabt habe. Der hat es gespürt, hat gemerkt, ich bin da nicht glücklich, ich fühle mich da nicht wohl, ist nicht mein Weg. Und er hat sich dann auf die Suche gemacht nach einer Alternative und hat dann in München die Stiftung Pfennigparade, eine weiterführende Schule, gefunden, hat es angeleiert und bin dann eben in München in die Schule gegangen, dann auch hier Abitur nachgemacht und studiert und das dann auch zu meinem Lebensmittelpunkt geworden. Also auch da wieder richtig Glück gehabt, dass jemand gemerkt hat, er mag sich nochmal auf den Weg mit mir machen und gucken, ob es eine Alternative gibt.
Und die Brüder haben wahrscheinlich aufmerksam zugeschaut, was macht der Oswald da und geht das für uns auch?
Genau, und sind dann auch beide nach München gekommen. Inzwischen leben wir eben zu dritt hier in München, jeder in seiner Wohnung mit der Unterstützung, die er braucht, aber leben sozusagen nicht mehr im fränkischen Bauerndorf.
Na, da liegt aber schon nochmal ein Schritt dazwischen, denn auch die Stiftung Pfennigparade war, wie Sie sagen, Förderung für Sie, also eine Art fast schon Erweckung, Erwachen. Wow, da geht mehr, ich kann, ich schaff's.
Ja, also das war für uns, also ich sage immer so ein bisschen hinterher, da glaube ich, habe ich das Leben angefangen. Ich habe am Dorf gelebt, bis ich in die Schule kam und dann habe ich das Gefühl gehabt, dann ist was abgebrochen. Also so diese Zeit in Althoff bei Nürnberg habe ich keine schönen Erinnerungen. Das war einfach mit Schmerz verbunden. Auch so diese Erinnerungen, diese Neonröhren in den Gängen, überall dieser Geruch von Putzmitteln. Also da habe ich einfach ungute Erinnerungen. Man hat bestimmt das Beste für mich wollen und es hat mich bestimmt auch ein Stück weit nach vorne gebracht. Aber die Erinnerungen sind einfach keine schönen für mich. Und die haben in München wieder angefangen. Da habe ich auch immer das Gefühl gehabt, hey, ich lebe, ich spüre mich wieder, ich kann mich entwickeln. Und das war gut. Und
wie ging es denn zu in der Pfennigparade in den 70er Jahren?
Na, man muss einfach sagen, es gab zum Beispiel auch sowas, was vielleicht für viele absurd ging. Wir hatten in der Gruppe einen eigenen Kühlschrank. Also es gab eine Ecke, wo man sich auch mal was kochen konnte, wo auch mal ein Tee gemacht werden konnte. Es ist sowas wie Geborgenheit auf einmal wieder da gewesen. Es ist sowas wie Familie ein Stück weit da gewesen. Also es war einfach nicht mehr so steril. So. Es war wohnlich, es gab Wohnsitzecken, es gab Fernseher. Wir haben natürlich uns auch ausprobiert. Wir sind rumgefahren, haben überlegt, wo verstecken wir die Zigaretten, die wir rauchen. Also all das, wo ich das Gefühl habe, ja, so lebt auch ein bisschen meine Schwester. Es gab Verbündete, wir hatten uns versucht, immer wieder politisch zu engagieren. All diese Dinge sind auf einmal möglich gewesen.
Also ein ganz normaler junger Mann mit seinen zwei Brüdern. Mhm. Für die beiden waren Sie wahrscheinlich auch Vorbild. Sind Sie überhaupt gerne Vorbild?
Nein, bin ich nicht gerne. Nein.
Warum?
Naja, weil es mir schon auch Druck macht. Also es war auch für meine Geschwister so. Wir hatten da auch eine Zeit lang ein schwieriges Verhältnis. Und auch das hat sich sehr, sehr verbessert, als Roland und Stefan auch für sich einen Weg gefunden haben, der mit meinen nichts mehr zu tun hatte. Und das hat auch mich sehr, sehr entlastet, muss ich sagen. Weil als ich dann nach München kam, habe ich schon immer das Gefühl gehabt, ich muss nicht nur gucken, ist es für mich gut, ist es vielleicht auch für Stefan und Roland gut. Und weil meine Eltern waren, denke ich, mit dieser Situation oft überfordert. Und haben halt immer so gesagt, naja, wenn der Oswald das macht, dann macht es halt Roland und Stefan auch. Oder sie müssen es auch so machen oder sollen es so machen.
Es liegt auch nahe.
Liegt auch nahe, ja. Und insofern tue ich mich immer schwer mit Vorbild.
Die Pfennigparadenzeit war eine sportliche Zeit, oder?
War eine sportliche Zeit, ja.
Was haben Sie gemacht?
Ja, wir haben natürlich auch Sportunterricht gehabt. Und es war halt so dieser klassische Sportunterricht für behinderte Jugendliche. Und dann haben wir doch so spannende Spiele gemacht, wie Luftballon über die Schnur. Und es war sowas von langweilig, dass sich da auch so eine Gruppe zusammengefunden hat und gesagt, was könnten wir denn noch machen? Und haben dann irgendwann in der Ecke im Geräteschrank Hockeyschläger gefunden und haben dann angefangen, Hockey zu spielen. Und das hat uns riesig Spaß gemacht. Dann haben wir angefangen zu gucken, es gibt noch mehrere Schulen für körperbehinderte Menschen. Die Landesschule beispielsweise haben mit denen Kontakt aufgenommen und haben dann sozusagen abends auch oft gegeneinander gespielt. Also so richtig, haben da auch dann so eine Hockeygruppe aufgebaut. Waren zuerst beim Behindertensportverein auch da wieder so sozusagen ein bisschen versucht, gegen den Kamm zu bürsten und haben gesagt, wir wollen nicht mehr in einer Behindertensportgruppe sein, wir wollen in einem ganz regulären Sportverein um die Ecke sein, haben uns dann in München auf die Suche nach einem Sportverein gesucht, richtig Klinken geputzt und haben dann auch einen gefunden, der dann uns aufgenommen hat als Abteilung und von da an ging es dann bergauf, dann haben wir richtig Hockey gespielt, sind in andere Länder gereist, nach Holland, wo die schon sehr, sehr viel weiter waren. Ja, und mittlerweile gibt es in Deutschland eine Hockeyliga. Und letztes Jahr waren ja auch die Weltmeisterschaften vom Elektrorollstuhlhockey in München. So die Krönung für uns drei, das geschafft zu haben, die ein Stück weit mit nach München zu holen.
Das war so ein richtiger Traum, vor allem von einem Ihrer Brüder,
ja,
diese Weltmeisterschaft herzuholen. Es ja, hat so lange gedauert.
Hat so lange gedauert, genau. Deutschland war Weltmeister und die Tradition war immer bisher, der Weltmeister richtet die nächste Weltmeisterschaft aus. Und somit war klar, dass Deutschland eine Option hat und die hat der Stefan am Schopf gepackt. Und dann, denke ich, war es einfach auch wieder gut, dass jeder ein Stück weit anders vernetzt ist. Der Stefan in der Sportwelt, ich als Behindertenbeauftragter und Politiker, der Roland auf der organisatorischen Ebene und haben dann eben die Stadtverwaltung und auch den Stadtrat dazu bekommen, sich für die Weltmeisterschaften zu bewerben. Und dass es dann auch geklappt hat, hat Stefan ganz, ganz besonders gefreut.
Jetzt stelle ich mir das mal so vor, wie Sie drei da zusammen mit vielen anderen mit den Hockeyschlägern umeinander bolzen. Wie oft haben Sie sich was gebrochen beim Sport?
Ah, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich kann mich an den bittersten Bruch erinnern. Das war ein Abschlusstraining bei einem großen internationalen Turnier. Da bin ich am Abend beim Abschlusstraining aus dem Rollstuhl gefallen und bin so in die Kletterwand, oder das sind doch immer an der Turnhalle so Sprossenwände, so heißt es, glaube ich, reingefallen, habe mir das Handgelenk gebrochen. Und da habe ich, glaube ich, genauso gelitten wie jeder andere Sportler oder Sportlerin, die kurz vor einem ganz, ganz großen Event sozusagen das Turnier absagen muss und nicht spielen kann.
Aber nichtsdestoweniger brechen Ihre Knochen natürlich leichter als jetzt meine zum Beispiel.
Ja, ja.
Und ich vermute, Sie haben ziemlich viele Krankenhausaufenthalte hinter sich und immer wieder schauen, dass die Muskeln nicht schlapp machen und Aufbau und so weiter. Nervt Sie das manchmal, diese Einschränkungen?
Ja, mit Sicherheit. Ich war jetzt gerade wieder 3 Wochen auf Reha. Und dann habe ich auch nochmal so gemerkt, sozusagen die Grenzen meines eigenen Körpers. Wie gesagt, ich bin Familienvater, ich mache Politik und bin Behindertenbeauftragter. Und das kostet Kraft. Und da auch nochmal immer zu merken, ja, ich bin einfach wirklich behindert. Ich brauche in der Früh ganz, ganz viel Zeit, bis ich schon mal aus dem Haus rauskomme. Ich bin nicht in 10 Minuten in den Klamotten und habe in 2 Minuten dann nebenher meinen Kaffee gemacht und außer Haus. Das nervt mich. Ich bin jemand, der will immer unterwegs sein, der will was bewegen. Das nervt mich, das macht mich auch manchmal traurig und wütend. Trotzdem habe ich mich, glaube ich, gut damit arrangiert. Ich gehe 2-mal die Woche in die Krankengymnastik und merke schon immer wieder, ich würde einfach gern mal ein halbes Jahr nicht so diszipliniert zu mir und zu meinem Körper sein wollen, sondern einfach nur abhängen und nicht Krankengymnastik machen. Aber ich merke es einfach ganz schnell. Wenn ich nicht regelmäßig in die Krankengymnastik kriege, kriege ich Rückenschmerzen, kriege ich Hüftschmerzen. Und ja, und weil ich relativ viel arbeite, relativ viel im Rollstuhl sitze, muss ich eben auch mich regelmäßig trainieren und mit meinem Körper sorgsam umgehen.
Merken Sie das Alter? Man wird ja auch nicht jünger.
Ich merke es, ja, klar, ganz deutlich merke ich das. Ich habe auch eine sehr eingeschränkte Atmung durch die Glasknochen, weil die Wirbelsäule sehr verkrümmt ist und ich merke das Alter.
Aber eigentlich haben Sie gar keine Zeit, um über das Alter nachzudenken, denn wie Sie schon gesagt haben, Sie haben eine kleine Tochter mit 2,5 Jahren, sind eigentlich ein junger Papa. Haben Sie lange überlegt, bevor Sie eine Familie gegründet haben?
Ja, wir haben lange überlegt. Zumal ich ja immer auch an meinem eigenen Leben gesehen habe, dass die Strukturen um sozusagen aus dieser Parallelwelt der Menschen mit Behinderungen herauszukommen, überhaupt nicht vorhanden sind. Ich habe Ihnen ja schon 2-3 Mal erzählt, dass ich Glück hatte in meinem Leben, dass ich zum richtigen Moment immer die richtigen Menschen kennengelernt habe, die mir die Möglichkeit gegeben haben, den nächsten Schritt in meinem Leben zu gehen. Die Strukturen haben es nicht hergegeben und das hat mich natürlich immer befasst und auch mir immer überlegt, schaffe ich es A als behinderter Papa, auch ein behindertes Kind großzuziehen. Also so die Fantasie, ich könnte mit meinem Kind nie alleine unterwegs sein, sondern es müsste immer jemand Dritter dabei sein, hat mich umgetrieben. Und sozusagen auch so dieser Gedanke, ich bin ein sehr Kopfmensch. Wenn ich vorher schon weiß, dass es eine Behinderung bekommt, traue ich mir das dann wirklich zu. Für mich stand nie außer Frage, dass wenn meine Partnerin schwanger wird und es ist dann eine Behinderung, dass wir über sowas wie Abtreibung oder Ähnliches nachdenken. Das stand für uns immer außer Diskussion.
Das sind aber jetzt alles Punkte, die sozusagen auf der Liste standen, lieber vielleicht doch kein Kind. Mhm. Was stand denn auf der anderen Seite? Wir machen es, wir probieren es, wir trauen uns.
Zum einen stand auf der anderen Seite, dass ich gesagt habe, ich kenne das Leben und ich mag mein Leben und das rentiert sich. Und dass ich auch sage, ich denke, in den letzten 30, 40 Jahren hat sich auch einiges verändert und das Leben ist lebenswert.
Wie hat denn die Umwelt reagiert, als Sie gesagt haben, ich werde Papa?
Die Umwelt hat schon positiv reagiert und auch freudig. Vielleicht war es auch nur unsere Wahrnehmung, aber wir hatten schon das Gefühl, dass jeder gerne nachfragt, und wisst ihr eigentlich, ob es eine Behinderung hat? Selbst noch nach der Geburt, wo man sich dann so mit so Fragen kann, ist aber schon alles okay, oder? Also das ist schon immer mitgeschwungen. Wir haben das nicht sozusagen kommuniziert und auch nicht diskutiert. Wenn jemand explizit gefragt hat, wie schaut denn das aus mit der Behinderung, dann haben wir natürlich was erzählt. Aber wir haben es auch nicht wie einen Bauchladen vor uns hergetragen. Man hat es aber schon gemerkt, ich habe es in meinem Arbeitsumfeld gemerkt, also überall, wo wir es erzählt haben, aber schon auch sehr, sehr viel Freude und Entgegenkommen. Und das geht uns nach wie vor so, dass das Umfeld ja uns wahnsinnig unterstützt und auch freudig darauf reagiert hat.
Aber Sie wollten es vorher wissen, ob das Kind eine Behinderung haben wird oder nicht? Haben Sie Tests machen lassen?
Nein, also wir haben nicht die Tests machen lassen. Was wir gemacht haben, wir haben das, was man mit Ultraschall und so gucken kann, haben wir geguckt. Aber aus den Gründen, weil wenn man heute weiß, dass es Glasknochen hat, würde man beispielsweise einen Kaiserschnitt eher machen, auch um bei der Geburt möglichst wenig Brüche darauf zu beschwören. Also sprich, es war uns eher die Frage dann, wie kommt Magdalena zur Welt?
Und kommt sie so gesund wie möglich zur Welt, nicht schon mit irgendwelchen Brüchen und so weiter, wenn sich's vermeiden lässt. Mhm. Wenn Sie jetzt als Familie unterwegs sind, Ihre Partnerin ist eine Fußgängerin, gucken die Leute?
Wenn wir zu dritt unterwegs sind, nein, gucken sie nicht.
Und wenn Sie zu zweit mit der Tochter unterwegs sind?
Immer wieder, ja. Also ich habe den Eindruck, wenn wir zu dritt unterwegs sind, werde ich vermutlich auch nicht immer als Papa wahrgenommen, sondern vielleicht auch als jemand, der halt mit der Frau, die ein Kind hat, unterwegs ist. Wenn ich alleine unterwegs bin mit Magdalena, dann kommt mir nicht mehr aus, zu sagen, aha, die beiden gehören wohl zusammen. Und ja, das ist fast immer ein Extrem. Also es gibt noch ganz wenig normale Momente. Es ist zwischen Bewunderung, wenn ich mit Magdalena am Spielplatz bin, bis hin, oh Jemene, haben sie sich überlegt, was sie ihrer Tochter antun, zumuten. Und es gibt noch wenig Normales.
Verletzt sie das?
Ja, und es gibt Momente, das tut weh. Auf der anderen Seite ist es auch da so, dass ich denke, naja, man kennt es wohl wenig. Und alles, was man wenig kennt, da hat man wohl wilde Fantasien. Und wenn ich dann selber rumgucke, ich sehe schon immer wieder Familien, wo ein Kind auch dabei ist, auch wo jemand behindert ist. Aber sage ich mal, wenn dann eine behinderte Person alleine mit einem Kind unterwegs ist, sehe ich auch ganz, ganz, ganz selten im Straßenbild. Und dann ruft es wohl Verwirrungen hervor.
Wie ist es mit Ihrer Tochter, 2,5 Jahre alt? Merkt die, in meiner Familie, wenn ich mich so umschaue, da ist der Papa anders als vielleicht andere Papas?
Ja, das fängt jetzt an, dass sie das realisiert. Wir sind vor ein paar Tagen beim Abendessen gesessen und dann schaut sie mich so an und sagt, die Lena hat einen kleinen Papa. Dann sage ich, aha, wie kommst du jetzt darauf, Magdalena? Dann fängt sie so an und sagt, der Leopold, der Maximilian und, also Kinder in ihrer Spielgruppe, die haben alle einen großen Papa. Und ich sage, ja, hast du recht, hast du gut beobachtet.
War aber keine Wertung.
Nein, sie sitzt einfach da, schaut mich an und sagt, die Lena hat einen kleinen Papa.
Sie haben vorhin schon erzählt, Ihre Brüder leben genauso selbstbestimmt wie Sie auch in der eigenen Wohnung mit der Unterstützung, die sie eben brauchen, haben zum Teil auch Partnerinnen. Hilft es, wenn man so einen Clan im Kreuz hat, der eigentlich mit den gleichen Problemen zu kämpfen hat und sie auch genauso mutig wie Sie angeht und bewältigt?
Definitiv ja. Es klingt vielleicht etwas makaber, aber ich bin froh, dass ich noch zwei behinderte Brüder habe.
Zwischen diesem betreuten Wohnen in der Pfennigparade, das war immer noch betreut, und dem Leben mit der eigenen Familie, da liegt ja noch ein Riesenschritt. Wann haben Sie gemerkt, Mensch, auch die Pfennigparade ist eine Einrichtung und ich will das nicht, ich will da raus?
Es hat ganz stark damit angefangen, als ich Studieren begonnen habe. Da habe ich einfach gemerkt, sozusagen die Tagesabläufe in Einrichtungen, die gehen nach einem Schema vor. Und die entsprechen nicht dem Wunsch, den ich habe, dass ich mich duschen will, wann ich das Gefühl habe, weil ich schmutzig oder stinke, dass ich am Abend entscheiden will ich um 10 oder um 12 ins Bett, dass ich in der Früh entscheiden will ich wirklich schon um 8 aufstehen oder doch erst um 11. Ich war immer mehr in dem Konflikt, dass ich gemerkt habe, die Bedürfnisse, die ich auf einmal in mir so entdeckt habe, als ich in die Welt nach draußen ging, konnte ich in der Einrichtung nicht verwirklichen. Und das hat in mir zu einer Zerreißprobe geführt, dass ich mir teilweise gedacht habe, entweder ich darf nicht mehr raus, dass ich keine Bedürfnisse mehr habe, oder ich muss aus der Einrichtung raus, damit ich versuche, diese Bedürfnisse zu leben. Und der Antrieb, sage ich mal, oder das Bedürfnis war glücklicherweise, sage ich heute, wohl größer in mir, dass ich dann aus der Einrichtung rausgegangen bin. Weil ich gemerkt habe, sonst wird es mich zerreißen. Ich müsste was in mir tot machen, abzwicken, wenn ich in der Einrichtung bleibe und weiterhin nach draußen gehe.
Jetzt muss man sich das, glaube ich, schon mal zeitlich auch ein bisschen vorstellen. Das waren dann die 80er Jahre.
Genau.
Anfang der 80er Jahre, das war ja gar nicht denkbar. Sie haben schon ein bisschen Tumult ausgelöst auch.
Ich habe Tumult ausgelöst. Oder wir haben Tumult ausgelöst.
Weil Sie ja immer drei waren.
Genau, weil wir immer drei waren und weil es auch so eine Gruppe dann gab, die immer mehr versucht hat, aus diesen Zwängen auszubrechen. Das gab damals auch Gerichtsprozesse, wo wir sozusagen uns vor Gericht erkämpft haben, in den eigenen vier Wänden zu leben und mit eigener Assistenz zu leben.
Hat man Sie damit auch ein bisschen auf den Weg geschickt mit diesem Zeigefinger hinterher? Ihr werdet schon sehen, das schafft ihr nicht, ihr werdet scheitern.
Also was ich den Einrichtungen wo ich sie angreife oder was ich schwierig finde, dass es in der Tat wenig Unterstützung gab. Sondern es war immer so, naja, wenn ihr halt gehen wollt, dann geht schon, ihr werdet schon sehen, wo es endet und was macht. Aber unsere Unterstützung braucht ihr dann nicht mehr. Ihr braucht auch nicht mehr zurückkommen.
Dieses Recht, auch mal zu scheitern mit etwas, was man da anfängt, ist für Menschen ohne Behinderung, glaube ich, ganz normal. Wird es Ihnen zugestanden?
Nein. Also ich habe nach wie vor das Gefühl, überleg dir genau, ob du das verändern willst, überleg genau, was du hin willst. Also das Recht auf Scheitern wird wohl Menschen mit Behinderungen sehr, sehr wenig zugestanden. Ich habe immer wahnsinnigen Druck verspürt bei jeder Entscheidung, die ich treffe, dass ich sie hoffentlich nicht revidieren muss.
Herr Utz, je länger man sich mit Ihnen unterhält, desto mehr vergisst man Ihre Behinderung. Ist es gut?
Ist gut, ja. Es freut mich.
Gibt es Momente, in denen Sie das selbst vergessen, dass es einfach für Sie gerade keine Rolle mehr spielt?
Also wenn ich träume, träume ich nie, dass ich im Rollstuhl sitze. Oder da ist der Rollstuhl dann nie ein Problem. Und natürlich, wenn ich am Abend irgendwo ein Bier trinken gehe, dann glaube ich, vergesse ich es auch oft. Aber ich würde lügen, es gibt auch immer wieder Momente, wo ich es ganz deutlich spüre, wenn ich eins meiner Patenkinder Fußball spielen sehe. Also so gerade was mit Bewegung und wo man sagt, das geht einfach definitiv nie. Da gibt es dann schon Momente, wo ich mir so denke, hätte ich auch gern mal. Fahrradfahren ist auch sowas. Dieses Gefühl würde ich gern kennen.
Lernen. Sehnsüchte.
Ja, Sehnsüchte sind es vermutlich, ja.
Auch wenn Sie nicht gerne Vorbild sind, so haben Sie doch, glaube ich, in Ihrem Leben bis jetzt schon eine ganze Menge bewegt. Was kommt als nächstes?
Also ich sage jetzt mal so, karrieremäßig war es das. Ich merke auch, dass ich ein bisschen müde werde. Jetzt mag ich eher anfangen zu genießen.
Freiheit und das Recht zu scheitern. Ulrike Ostner sprach mit Oswald Utz über sein Leben mit Behinderung.